Ich habe gestern noch spontan zwei PowerPoint-Folien vorab hingefügt und irgendwie noch ein paar Gedanken bekommen. Die habe ich hier so ein bisschen auf ein Blatt vorne und hinten gekritzelt. Wer kann mit dem Thema ein bisschen was anfangen? Wer hat eine Vorahnung, was hinter dem Thema versteckt ist? Hand hoch. Okay, ist noch recht gut verschleiert. Alles klar, das passt. Das ist schon mal, soll auch ein bisschen, sage ich mal, vielleicht das Interesse wecken, zugegebenermaßen. Ich möchte aber mit etwas anknüpfen, womit Arnold gestern eigentlich angefangen hat. Und zwar das Angebot. Ich möchte darauf nochmal zurückkommen. Und zwar, ich möchte euch jetzt abstimmen lassen. Und zwar bitte ich alle, sage ich mal, jetzt nicht irgendwie einen Spaß zu machen, sondern ehrlich abzustimmen. Also ehrlich und richtig die Hand zu heben. Ich möchte euch nochmal das Gleiche anbieten, was Arnold euch gestern angeboten hat. Und zwar einmal das Nokia, ich glaube Nokia, da ist auch Snake drauf noch. Und im Gegenzug habt ihr das iPhone, ich kenne mich bei iPhone nicht aus, da bin ich beim iPhone 6 ausgestiegen. Keine Ahnung, welches Gerät das ist, aber Fakt ist, es ist um Vielfaches mehr wert als das Nokia. Hand hoch, wer nimmt das Nokia? Okay, es gibt drei Personen, die nehmen das Nokia. Wer nimmt das iPhone? Okay, so. Jetzt machen wir aber nochmal etwas. Und zwar, ich habe die letzten Wochen öfters mal, weil ich von einer Sache begeistert, dachte ich, boah, das hole ich mir. Aber dann habe ich die Randbedingungen mitbekommen, habe ich gemerkt, boah, das Produkt ist gar nicht so gut. Und ich habe dann Abstand von der Entscheidung genommen, mir diese Sache zu besorgen. Ihr steht jetzt kurz vor der Entscheidung, das iPhone zu nehmen, beziehungsweise die meisten waren schon im Laden, haben schon zugeschlagen. Aber ihr habt das Kleingedruckte nicht gelesen. Das möchte ich euch jetzt vorlesen. Die Bedingung, dass ihr das iPhone, wenn ihr das iPhone kauft, ist, dass ihr euch verpflichtet, sofort in einen Flieger zu steigen, der nach Jemen geht. Und ihr verpflichtet euch, dort in einem Haus zu leben, das komplett abgelegen ist. Ihr dürft dieses Haus nie wieder euer ganzes Leben verlassen. Ihr werdet in diesem Haus mindestens 12 bis 16 Stunden arbeiten müssen. Und das ist sozusagen die Bedingung für das iPhone. Gleiche Abstimmung. Wer ist für das Nokia? Wer würde das Smartphone, das iPhone nehmen? Okay, Christian wird es nehmen. Ich sage es mal so. Das ist nämlich das ungleiche Angebot. Das Angebot des Teufels scheint sehr lukrativ zu sein. Und Arnold hat es gesagt, für ihn war es so, dass er am Schluss, sage ich mal, den Schweinefraß essen musste. Und ich sage es euch, den Schweinefraß, den Arnold fressen musste, Entschuldigung, Arnold, wenn ich so sage, das war noch der gute Schweinefraß. Es gibt Leute, die landen als Obdachlose irgendwo in den Bahnhöfen, die müssen sich irgendwie noch das Geld zusammenkratzen für die Drogen, die sie händeringend suchen und brauchen. Das ist das Angebot des Teufels. Dafür gibt er euch das iPhone. Das aber irgendwie dann gar nicht mehr so toll ist, wenn ihr es in der Hand habt. Im ersten Moment vielleicht ja, aber irgendwann mal ist das Ganze irgendwie nicht mehr so toll. Und ich sag's euch, und davon bin ich überzeugt. Die Menschen, die einmal in der Hölle sein werden, die würden sich wünschen, dass sie 16 Stunden in Jemen in einem abgelegenen Haus Frondienst ableisten und abarbeiten könnten. Der Vergleich, der mag vielleicht krass sein, den ich gerade aufgezeigt habe, der hinkt immer noch gewaltig im Vergleich zu dem, was das Angebot des Teufels und das Angebot von Jesus Christus ist. Und wisst ihr, ich habe das vor ein paar Wochen bei uns im Gottesdienst gesagt. Es gibt einen ganz großen Unterschied zwischen dem Teufel und zwischen Jesus Christus. Jesus Christus, der war immer ehrlich. Und er ist nicht hergekommen und hat gesagt, Leute, das ist das genialste Nokia, das es gibt. Das ist so genial, wenn ihr das habt, dann seid ihr glücklich bis an euer Lebensende. Die Menschen sind zu Jesus gekommen, er hat gesagt, wenn du mir nachfolgst, dann wirst du einen Stein haben, wo du deinen Kopf hinlegst. Und du wirst unterm freien Himmel vielleicht schlafen müssen, nicht nur vielleicht. Du wirst deine Familie hinter dir lassen müssen. Willst du das immer noch machen? Der Teufel hat eine andere Masche. Der Teufel, der verspricht euch das Blaue vom Himmel. Und wenn wir schauen, die ganzen Menschen, die sind betrogen von dem Teufel, die wissen gar nicht mal, welchen Vertrag sie eingegangen sind, welches Leben sie führen und was die Konsequenzen sind ihres Lebens. Und ich möchte, gestern haben Robert und Arnold gesagt, sie möchten euch nicht ins Gewissen reden. Und ich habe gestern gerungen und ich bin zu dem Entschluss gekommen, ich möchte euch ins Gewissen reden. Und zwar, weil ich euch liebe, jeden Einzelnen. Ich sehe euch manche vielleicht zum ersten Mal. Aber ich habe es erlebt. Bei mir ist es nicht 50 Jahre her, dass ich hier saß. Und ich war, als ich das erste Mal hier saß, über dem Durchschnitt von euch. Bei mir ist es auch nicht 20 Jahre her. Aber ich saß hier in diesen Reihen und es gab manche, die saßen neben mir. Die sind heute so weit weg von Gott, wie der Morgen vom Abend. Und die saßen hier und die hatten genau die gleiche Entscheidung. Und ich weiß, heute sitzen hier auch Menschen, Jugendliche, welche von euch, die heute vielleicht die entscheidende Chance haben. Die entscheidende Chance, diese Entscheidung zu treffen. Und ich weiß, es war in Pforzheim, es ist viele Jahre her. Es ist einer aus meiner Generation, es war nicht der beste Freund von mir, der hat mich immer wieder verklopft. Aber er war kein guter Mensch, schon in der Jugendzeit. Aber er saß dann da, es war der Jugendtreff in Pforzheim, und es wurde aufgerufen, nach vorne zu kommen und sein Leben Jesus Christus anzuvertrauen. Und er saß da und er hat irgendwann mal ist er nach vorne gesunken und er hat seinen Kopf in seine Hände gelegt. Und ich habe gesehen, wie er gekämpft hat, wie der Teufel ihn mit aller Gewalt an den Stuhl gebunden hat und ihm gesagt hat, geh nicht, geh nicht, geh nicht, geh nicht. Und wisst ihr, er ist nicht rausgegangen. Er ist die andere Tür noch rausgegangen, er ist aus dem Raum rausgegangen. Er hat danach nie wieder einen richtigen Gottesdienst besucht. Er hat eine Frau geheiratet, die absolut antichristlich ist, die ihm eigentlich sogar schon fast verbietet, Gottesdienst oder irgendwas zu besuchen, wo das Wort Gottes irgendwie präsent ist. Ein einzelner Augenblick, der so gewaltig Auswirkungen haben kann auf euer Leben. Und ich möchte euch nicht ins Gewissen reden, damit ihr jetzt ein halbes Jahr lang ein schlechtes Gewissen habt. Ich möchte euch ins Gewissen reden für alle, die sich nicht für Jesus Christus entschieden haben, damit du diese Chance zum Leben hast. Und auch wenn das Nokia vielleicht im ersten Moment nicht so lukrativ scheint, ich will es euch versuchen, in dieser Stunde, die ich habe, euch zu vermitteln, wie unglaublich viel wertvoller es ist, als alles, was ihr in eurem Leben bekommen könnt. Dass es sich dafür lohnt, wirklich zu leben, keine halbe Sache zu machen. Und deswegen, jetzt in diesem Moment, schreit Gott in dein Leben hinein und ruft dir Stopp, wenn du auf diesem Weg bist, der in die ewige Verdammnis führt. Und er ruft in dein Leben hinein und sagt, stopp, halt an, mach nicht weiter. Es ist vielleicht noch ein riesen Stoppschild. Ich sage nicht, dass es für den Freund von mir vorbei ist für alle Ewigkeit. Er wird, davon bin ich überzeugt, noch Chancen bekommen. Aber selbst wenn er im hohen Alter diese Chance nochmal bekommt und sie annimmt, er hat sein Leben komplett weggeworfen. Ihr habt die Chance, etwas aus eurem Leben zu machen, wo ihr am Ende eures Lebens wirklich erfüllt zurückschauen könnt. Das ist so unglaublich wichtig, diese Entscheidung, die heute getroffen werden können, die haben nicht nur Lebenswert, sondern Ewigkeitswert. Und deswegen wünsche ich mir einfach, das ist mir so wichtig geworden, bei dem, was Arnold gesagt hat, und ich fand es so klasse, ich fand es so gut, dieser Vergleich, dass ich ihn nochmal aufgegriffen habe. Und ich möchte euch ein bisschen aufzeigen, weshalb es sich lohnt, für Jesus Christus zu leben. Aber ich fange ein bisschen mal mit meinem Thema an. Christsein am Dienstag. Wir haben heute Dienstag, eigentlich war das Thema Montag geplant, da hieß es noch Christsein am Montag. Dadurch, dass es auf Dienstag gefallen ist, hat sich Christsein am Dienstag besser angeboten. Aber ich denke, für diese Christen, die, sage ich mal, so dieses Doppelleben leben, beginnt meistens der Tag der Umwandlung am Montag. Und ich selbst muss ehrlich sagen, dass es mein Leben auch oft so ausgeschaut hat. Das Thema habe ich gewählt, weil ich selbst mich in vielen Dingen gesehen habe und weil ich hoffe, dass ich mit meinen Fehlern, die ich euch weitergeben möchte, eine Hilfe sein kann, damit ihr es besser macht, damit ihr es anders macht. Ich habe dieses Thema nicht genommen, weil ich der Meinung war, ich bin der Perfekte, der genau für von diesem konstanten Leben predigen kann. Ganz sicher nicht, sondern weil ich es selbst benötige. Und vielleicht schaut dein Leben so aus, dass du 100% Sonntag oder vielleicht hier bist du der perfekte Christ, alles ist super, es schaut alles gut aus. Irgendwann am Montag, dann, ja, viele von euch werden ein Studium beginnen, manche studieren schon, manche beginnen vielleicht eine Ausbildung, wo es auch dann größere Lernblöcke gibt, wo man dann wegziehen muss, die Schule entfernt ist und dann ist man plötzlich in einem ganz anderen Umfeld. Da ist keiner, der euch auf die Finger schaut, da ist keiner, der euch sagt morgens, wie Robert gesagt hat, lies die Bibel, dein Kapitel hast du gebetet, bevor du das Haus verlässt, du hast die Freiheit. Und plötzlich, tja, dann wandert die Bibel dann sofort, wenn sie überhaupt mitgenommen wird, irgendwo auf dem Nachttisch, da bleibt sie dann den Rest der Woche liegen. Vielleicht flacht das Ganze dann noch ein bisschen ab, weil du den Hype, sag ich mal, vom Gottesdienst, vom Sonntag, das Ganze klingt ein bisschen ab, dann ist nur noch vielleicht 30-50, vielleicht 20-40% Christentum in deinem Alltag da. Ja, Mittwoch ist man dann nur noch so, genauso der Gelegenheitschrist, dann tut es vielleicht auch noch mal ein bisschen abnehmen. Ja, Donnerstag vielleicht muss man sich wieder schon ein bisschen ans Wochenende anpassen, an das, was dann vielleicht kommt, dann nimmt es vielleicht ein bisschen mal zu. Freitag ist ja schon die Jugendstunde, zumindest bei uns. Dann hat man schon mal zumindest einen Abend, den man als Christ erlebt oder verlebt. Samstag ist man natürlich dann auch zu Hause unter den Menschen, die man kennt. Da muss man natürlich dann wieder 100% Vollzeit-Christ sein. Und so schaut es, kann es vielleicht auch schon. Und ich sage es euch gar nicht mal, um euch zu verurteilen, sondern ich möchte damit einfach eine kleine Reflexion in den Raum werfen. Und ich wiederhole es, dass mein Leben oft genauso ausgeschaut hat. Und ich möchte damit in diesem Falle wirklich kein schlechtes Gewissen machen, sondern ich möchte euch eher dazu motivieren, wenn euer Leben so ausschaut. Seid doch ganz ehrlich mit euch selbst, das ist kein Leben, das euch befriedigt. Sondern ich möchte euch motivieren, euer Leben zu ändern. Euer Leben zu ändern zu 100% Vollzeit-Christ, den ganzen Tag, euer ganzes Leben bis zu eurem letzten Atemzug. Und vielleicht ist euer Leben, wenn man dann genau so hinschaut, und ich glaube schon, dass es auf viele Christen zutrifft leider, dass es irgendwie nach Wahrheit ausschaut, aber sobald man die Lupe ansetzt, sieht man, dass das Ganze eigentlich nur ein Lügengebilde ist. Und ich möchte auch gar nicht bei euch die Lupe ansetzen, sondern das Wort sagt, dass Gott euch prüft. Und ich habe mir so überlegt, ich glaube, es gibt zwei unterschiedliche Möglichkeiten für diese Form von Leben. Ich glaube, es gibt eine Gruppe Menschen, die bewusst es in Kauf nimmt, zu heucheln. Die es ganz bewusst in Kauf nimmt und sagt, es ist mir egal. Ich lebe dieses Doppelleben, weil ich keine Lust habe auf die Diskussion. Ich tue es für die Leute, die mir irgendwie was bedeuten. Ich lebe für sie das Leben, wenn ich zu Hause bin als Christ, und wenn ich woanders bin, dann lege ich halt einfach dieses Leben ab und mache einfach das, worauf ich Bock habe. Dann lebe ich mein eigenes Leben. Das, was die Welt dir bietet. Und ich glaube, dass es Menschen gibt, die das gar nicht gemerkt haben und gar nicht merken und hier vielleicht auch im Raum sitzen. Und da bin ich auch überzeugt, dass ich solche Phasen in meinem Leben hatte, wo ich mich selbst betrogen habe und es auch gar nicht mal festgestellt habe. Und ich möchte beide Gruppen anhand von einem Beispiel aus der Bibel aufzeigen. Ich möchte es mit euch lesen. Und zwar haben wir gestern und Arnold auch, das ist eigentlich so die perfekte, nahtlose Anknüpfung an das Thema von Arnold, Apostelgeschichte. Da haben wir in Apostelgeschichte 2 gelesen. Wir haben gelesen, wie die Menschen alles verkauft haben, um es für die Gemeinschaft zu opfern. Es den Menschen zu geben, die bedürftig sind. Aber dann gibt es einen ganz interessanten Fall. Und zwar ist es der Fall von Hananias und Sapphira. Und da möchte ich, habt ihr ein mobiles Mikro? Irgendwo. Vielleicht machen wir es so, dass ihr es in der Runde lest. Wir können ja vielleicht mal bei Elias anfangen, immer 5 Verse, ihr gebt das Mikro weiter und wir lesen es zusammen. Es ist ein größerer Abschnitt. Elias, würdest du Apostelgeschichte Kapitel 4 ab Vers 32 bis 37, also bis zum Ende des Kapitels lesen?
Die Menge der Gläubigen aber war ein Herz und eine Seele. Auch nicht einer sagte von seinen Gütern, dass sie sein wären, sondern es war ihnen alles gemeinsam. Und mit großer Kraft bezeugten die Apostel die Auferstehung des Herrn Jesus und große Gnade war bei ihnen allen. Es war auch keiner unter ihnen, der Mangel hatte, denn wer von ihnen Acker oder Häuser besaß, verkaufte sie und brachte das Geld für das Verkaufte und legte es den Aposteln zu Füßen und man gab es einem jeden, was er nötig hatte. Josef aber, der von den Aposteln Barnabas genannt wurde, das heißt übersetzt Sohn des Trostes, ein Levit aus Zypern gebürtig, der hatte einen Acker und verkaufte ihn und brachte das Geld und legte es den Aposteln zu Füßen.
Dankeschön. Patti, würdest du von Kapitel 5, von Vers 1 bis 6 lesen? Ja. Danke.
Ein Mann namens Hananias verkaufte zusammen mit seiner Frau Sapphira ein Grundstück. Sie beschlossen aber, heimlich einen Teil des Geldes für sich zu behalten. Den Rest brachte Hananias zu den Aposteln. Aber Petrus durchschaute ihn. Hananias, fragte er, warum hast du es zugelassen, dass der Satan von dir Besitz ergreift? Warum hast du den Heiligen Geist betrogen und einen Teil des Geldes unterschlagen? Niemand hat dich gezwungen, das Land zu verkaufen. Es war dein Eigentum. Sogar das Geld hättest du behalten können. Wie konntest du nur so etwas tun? Du hast nicht Menschen betrogen, sondern Gott selbst. Nach diesen Worten brach Hananias tot zusammen. Alle, die davon hörten, waren entsetzt. Einige junge Männer bedeckten den Tod mit einem Tuch und trugen ihn hinaus, um ihn zu begraben.
Vielen Dank. Ich möchte eine Frage stellen. Was glaubt ihr, war die Motivation von Hananias und Sapphira zu dieser Tat? Und sie haben ja aber auch was gegeben. Genau. Petrus hat ja auch gesagt, es wäre überhaupt kein Problem. Ihr müsst ja gar nicht. Wo steht es geschrieben? Das ist auch kein Gebot. Du musst alles verkaufen. Das haben die Menschen damals freiwillig gemacht. Dieser Barnabas, er hat es getan, weil er von Gott diesen Auftrag bekommen hat. Und er hat es getan. Aber es war keine Aufgabe für alle bindend, dass sie verpflichtet waren, es zu verkaufen. Das lesen wir nirgends, außer ich habe es übersehen. Aber Hananias und Sapphira, die wollten auch irgendwie, sag ich mal, etwas geben, aber irgendwie auch nicht. Jetzt ist da der Zwiespalt. Okay, ich habe meinen Acker, in unserem Fall vielleicht kein Acker, wir verkaufen unser Auto, es kostet 30.000, keine Ahnung, 20.000, aber irgendwie jetzt die kompletten 20.000 zu spenden, ey, dann haben wir ja gar nichts mehr von dem Auto. Aber irgendwie 10.000 zurückzubehalten und der andere, der hat die kompletten 30.000 gespendet, dann sieht man auch irgendwie knauserig aus. Irgendwie, dann macht man so, als ob das Fahrzeug 10.000 wert war und dass man 10.000 verkauft hat und stellt es halt so dar. An sich eigentlich, wenn man so betrachtet, fast schon eine Lappalie. Nicht der Rede wert. Und dann musste Hananias und Sapphira, das kommt dann kurz danach, mussten für diesen Betrug mit ihrem Leben bezahlen. Und was ist das Problem? Was ist das Problem von Heuchelei, von Betrug? Und zwar, wir denken dann, okay, ich habe irgendjemanden betrogen, aber das ist unser großes Problem. Sünde richtet sich nie. Wir können uns zwar schon, die Sünde kann gegen einen Menschen gerichtet sein, dass wir ihm etwas Schlechtes tun, aber die Sünde richtet sich gegen Gott. Wir verschulden uns gegen Gott gegenüber. Und dann heißt es nämlich auch, weil eigentlich, sie wollten ja die Menschen betrügen, aber Petrus sagt dann, warum hat der Satan dein Herz erfüllt, dass du den Heiligen Geist belogen hast? Und dann heißt es später, du hast nicht Menschen, sondern Gott belogen. Und ich möchte mit der Tatsache, mit diesem Beispiel eine Sache in den Vordergrund stellen, dass diese Heuchelei, ihr könnt da echt eine super Fassade aufbauen. Und ich war in L.A. in diesem, ich weiß gar nicht, wie die Studios da heißen. Auf jeden Fall gibt es ja auch einen Park, wo man da noch ein bisschen, ja, diese ganzen Kulissen sieht, die ganzen Schauspielorte, wo man dann, wie Nico das gesagt hat, das ist einfach nur wirklich, das sieht von vorne aus wie ein Haus. Da hängen Vorhänge drin und das ist einfach nur eine Wand aus Holz und da hinten sind nur noch ein paar Querstreben, da ist gar nichts dahinter. Das ist nicht mal 30 Zentimeter dick, das sind 10 bis 15 Zentimeter, so ein bisschen eine Holzwand, eine dickere. Und da ist vorne alles drauf, Rollladenkästen oder die klappbare Fensterläden. Und eigentlich sieht es ganz normal aus, aber du gehst um die Ecke und da ist gar nichts. Wenn ihr da die Streben einfach mal kurz absägt, dann kippt das Ding um. Das wird gestützt durch ein paar Querstreben, einfach nur eine Fassade, sonst nichts. Und dann denkt man, okay, ist doch egal, Hauptsache die Fassade von Menschen schaut alles gut aus. Aber ich möchte euch eine Sache aufzeigen. Gott, der schaut nicht von vorne auf dieses Haus. Der sieht von allen Seiten. Die Fassade kann noch so genial sein, die kann so schön geschmückt sein. Wir machen ihm doch nichts vor. Unser Betrug, unser Doppelleben richtet sich gegen Gott. Wir betrügen ihn. Und nicht Menschen. Und bei euch, ich habe das bei uns in der Jugend schon gesagt, ihr werdet die nächsten paar Jahre, solange ihr Single seid und ihr immer wieder ein neues Umfeld kommt, werdet ihr in dieser Versuchung sein. Ihr werdet Angebote bekommen von der Welt und ihr werdet in der Versuchung sein, ein Doppelleben aufzubauen. Neuer Freundeskreis. Viele Menschen haben überhaupt keinen Schnittpunkt zu den Menschen, die ihr aus der Gemeinde kennt. Das heißt, das ist komplett da verborgen. Das ist da komplett versteckt. Und ich möchte euch einen Tipp geben. Ich möchte euch einen Tipp geben, den ich selbst leider vernachlässigt habe viele Jahre, den ich mir für mein Leben vorgenommen habe, unsere Jugend kennt den schon, wie ihr nicht in der Gefahr seid, wie Hananias und Sapphira zu betrügen, wie ihr nicht, sage ich mal, in Gefahr lauft, ein als Wahrheit zu gelten und trotzdem voller Lügen zu sein. Und das hat Arnold gestern auch schon aufgegriffen. Deswegen finde ich das so genial, dass sich das direkt anknüpft. Es ist das Bekenntnis. Es ist etwas so Unglaubliches und so Wichtiges, etwas, was für uns jahrelang, auch in den Gemeinden, muss man ehrlich sagen, vernachlässigt wurde, das in den Vordergrund zu stellen und das als wichtig zu erachten und es auch entsprechend weiterzugeben. Was ist in dem Bekenntnis verborgen? Es ist Teil unseres Glaubens. Weil in Römer steht es, denn wenn man vom Herzen glaubt, so wird man gerecht. Also der Glaube, er macht uns gerecht. Und wenn man mit dem Mund bekennt, so wird man gerettet. Und Arnold hat es auch gestern gelesen, Matthäus Kapitel 10, Vers 32, dass wenn wir Jesus Christus in unserem Leben bekennen, so wird er uns vor dem Vater bekennen. Und wir haben das auch die Tage gehört. Wenn wir mal am Ende des Lebens da angekommen sind, wo es gilt, Rechenschaft abzugeben, da hast du nichts, um zu sagen, ich war doch kein schlechter Mann, ich war doch keine schlechte Frau. Da ist die einzige Chance, dass wir sagen können, Jesus ist für meine Sünde gestorben und er hat bezahlt. Aber wisst ihr, was das Problem dann ist? Wenn Jesus dann sagt, ja warte mal, aber ich kenne dich doch gar nicht, dann habe ich ein Problem. Aber wenn Jesus Christus sagt, ja Vater, er ist ein Kind von uns, ein Kind Gottes, dann hast du gewonnen in alle Ewigkeit. Und genau die gleiche Bibelstelle, Arnold hat es auch gelesen, ich werde es weglassen, wo eigentlich Timotheus, so ein für mich ein junger und starker Mann, so habe ich ihn zumindest vor Augen, auch wenn er Magenbeschwerden hatte, aber es ist für mich irgendwie so ein Vorbild. Und trotzdem sagt Paulus zu ihm, irgendwie, als ob, wieso hat er das notwendig, dass er ihn nochmal doch erinnert und sagt, halte fest an diesem Bekenntnis, was du vom Menschen abgelegt hast. Und wisst ihr, für uns ist es ja eins der größten Bekenntnisse, ist die Taufe. Die habt ihr hoffentlich schon viele erlebt und da habt ihr es vom Menschen bezeugt, dass ihr gestorben seid. Erinnert euch an dieses Bekenntnis und lebt es in eurem Leben aus. Und ich möchte es euch ein Beispiel aus meinem Leben symbolisieren, wo ich versagt habe. Es war auch so eine Schnittstelle. Ich habe nach der Realschule die Ausbildung begonnen, komplett neue Klasse, man ist in neuem Umfeld. Zwei aus meiner Realschulklasse waren dann auch in der gleichen Firma, in der gleichen Klasse, in der Berufsschule und wir hatten einen Christ bei uns in der Klasse. Der kam aus einer Firma, die etwas kleiner war, und er war der einzige Azubi von dieser Firma. Und dann ist man sowieso schon mal generell ein bisschen, sag ich mal, Außenseiter. Und wir waren, glaube ich, zu sechst aus unserer Firma. Das heißt, wir hatten schon mal ein bisschen so, und dadurch, dass ich die zwei schon von früher kannte, waren das meine Freunde. Also mit denen ich dann sozusagen eigentlich die Zeit in der Berufsschule zusammen verbracht habe. Und der Christ, er ging, weil er niemanden hatte und weil auch keiner mit ihm etwas groß zu tun haben wollte, ging er oft ins Auto und hat dort Bibel gelesen. Und dann haben die zwei Freunde von mir, eigentlich speziell einer, hat ihn ausgelacht. Jetzt geht er wieder in sein Auto und liest Bibel. Wisst ihr, mir tut es jetzt noch weh und ich könnte mich, ich weiß, es bringt nichts, wenn ich mich schlagen würde, aber es ist, warum habe ich damals nicht gesagt, hey Leute, lasst ihn doch in Ruhe, ich bin auch Christ. Und das, was er macht, ist 10-mal sinnvoller, wie das, was alle anderen hier in dem Raum gerade machen. So blöd. Das tut mir, wie gesagt, jetzt noch so weh. Das ist die Chance. Wir wollen Jesus Christus in unserem Leben bekennen. Und dann lassen wir die Chancen unseres Lebens aus. Wie gesagt, als ich hier saß, war ich schon älter als der Durchschnitt hier. Ihr habt jetzt die Chance, Dinge zu hören. Ihr habt die Chance, von Fehlern zu lernen, um es besser zu machen. Nur aus diesem Grund sage ich es euch. Und ich wünsche mir, dass ihr klare Kante zeigt. Und ich kann euch eine Sache garantieren. Heutzutage ist es Trend, die Minderheiten, sage ich mal, wie Homosexuelle. Wenn ihr euch outen würdet in der Klasse, ich bin homosexuell, dann würden alle aufstehen. Ja klar, klasse, hey, ist gut, dass du dich outest. Warum? Weil da die Macht des Satans dahinter steht. Weil sie unterstützen das, was schlecht ist. Aber wenn ihr sagt, ich bin Christ, ich gehe nicht auf eine Party, ich werde bei euren Studentenpartys nicht mitmachen, ich bin gern mit euch zusammen, ich werde mit euch lernen, wir können gerne auch andere Aktivitäten machen, aber ich werde nicht mit euch mich betrinken gehen, ich werde keine Drogen nehmen, ich werde nicht mit euch diese Lieder hören und ich werde auch gar nicht irgendwo hingehen, wo irgendwelche Partys gefeiert werden, die eigentlich nur sexistischen Hintergrund haben. Dann wird die Klasse aufstehen, ja, das ist gut. Nein, das wird sie nicht tun, das kann ich euch ganz offen sagen. Aber geht es darum, dass ihr vor der Klasse Anerkennung bekommt? Da sind wir wieder bei dem Nokia. Das ist genau das, was Jesus angeboten hat. Er hat nicht gesagt, ihr werdet von den Menschen geliebt werden, wenn ihr die Wahrheit sagt. Ihr werdet von den Menschen geliebt werden, wenn ihr durch euren Lebenswandel ihren verurteilt. Nicht dadurch, dass ihr sagt, sie sind schlecht, sondern indem ihr nicht mitmacht in dem, was schlecht ist. Werdet ihr die Menschen verurteilen, die schlecht leben. Und ich möchte euch motivieren, weil es einfach schwer ist, weil ich es selbst erlebt habe, dass es schwer war und schwer ist manchmal, wenn die Widerstände da sind. Aber ist egal. Das ist genau das. In diesem Bekenntnis liegt eine Kraft und ihr werdet. Robert hat gesagt, wenn ihr eure Oma und Opa besucht und mit ihnen Zeit verbringt, werdet ihr erfüllt nach Hause gehen. Und ich lege noch einen drauf und sage, wenn ihr Jesus Christus in so einer Runde bekennt, trotz allen Widrigkeiten, ihr werdet noch eine größere Freudigkeit erleben, wenn ihr nach Hause geht. Auch wenn ihr wisst, die ganze Klasse ist nicht überzeugt von dem, was ich gerade getan und gesagt habe. Ich möchte nicht, dass ihr irgendwie sie schlecht macht oder schlecht redet, sondern ihr sollt einfach nur klare Kante zu Jesus Christus bekennen. Und das hilft euch. Das habe ich dann später gelernt und das habe ich dann gemacht, dass die erste Möglichkeit, die mir geboten hat, in einem Umfeld, wo ich neu bin, einfach klare Kante zu machen. Ihr müsst nicht in den Raum gehen und sagen, ich bin Christ, nur damit ihr es wisst. Das braucht ihr gar nicht tun. Das wird, wenn ihr als Christ am Dienstag lebt und am Mittwoch und am Donnerstag, dann braucht ihr das nicht mit ausgestreckten Händen ausrufen, sonst da werden es die Menschen merken. Wenn ihr vor dem Essen nicht einfach nur um eine Show zu machen, sondern wenn ihr wirklich euch daran erinnert, dass Jesus Christus euch dieses Essen schenkt und ihr dafür dankbar seid, die Augen schließt, die Hände faltet und dafür dankt. Und es wird jemand sehen und ihr werdet gefragt werden und ihr könnt sagen, ich bin dankbar, dass Gott mir dieses Essen schenkt. Und dann habt ihr schon mal klare Kante gezeigt. Und das ist etwas, das ist einer, würde ich behaupten, der größten Selbstschutzmechanismen, in Heuchelei zu gelangen, wenn wir in unserem Leben klare Kante bezeugen und klare Kante ausleben. Und in diesem Bekenntnis liegt so viel Segen. Ja, das zweite Beispiel, der unbewusste Betrug, die Selbsttäuschung. Sieht man leider ein bisschen schlecht, glaube ich. Ich habe es befürchtet. Aber das, was wesentlich ist, sieht man. Also normal ist es ein Bild, das unglaublich genial ausschaut. Also ein Bild vom Himmel, das ein bisschen mit einer Langzeitbelichtung geschossen wurde. Man sieht Sterne, man sieht so das Leuchten, das, sage ich mal, trotzdem noch des Horizonts im Hintergrund. Und man sieht den Jupiter und die Venus. Warum zeige ich das auf? Es gibt eine Geschichte von Galileo Galilei und der ist nachts nach draußen gegangen, wahrscheinlich mit irgendwelchen Hilfsmitteln, und hat den Himmel angeschaut und er hat sich dann über eine Tatsache sehr stark gewundert. Und zwar hat er eine große Venus gesehen und einen winzigen Jupiter. Und das ist hier eigentlich das Gleiche. Ich habe hier die Durchmesser hingeschrieben. Der Jupiter hat einen Durchmesser von ca. 143.000 Kilometer und die Venus hat einen Durchmesser von ca. 12.000 Kilometer. Also ihr seht, das ist ein ziemlich großer Unterschied, also das ist mehr wie Faktor 10. Und ihr seht es auch, wenn es ein bisschen dunkel ist, dass die zwei Punkte eigentlich fast gleich groß sind. Und über diese Tatsache hat sich der Mann damals gewundert. Mittlerweile weiß man, woran das liegt. Also es ist ein wissenschaftlich erforschtes Phänomen und zwar hat es damit zu tun mit einem Lichtspiel. Die Venus hat im Prinzip so eine Art Wolken drumherum, die dann halt die Sonne entsprechend reflektieren und dadurch wirkt die Venus größer, als sie eigentlich ist. Und wisst ihr, das ist so ein bisschen das Gehirn hat oder unsere Augen, dieser Effekt, der lässt sich auch in vielen anderen Dingen, sag ich mal, aufdecken. Zum Beispiel, wenn man einen schwarzen Hintergrund hat und einen weißen Punkt oder einen Würfel, dann erscheint der größer, als er eigentlich ist. Weil das im Prinzip, das ist ein bisschen kompliziert, ich habe es schon durchgelesen, will ich aber gar nicht näher darauf eingehen, da einfach die Nerven auch, sag ich mal, einen gewissen Einfluss darauf haben. Was möchte ich damit sagen? Galilei wollte sich ja nicht selbst betrügen und belügen, sondern es ist etwas, sag ich mal, dass sein Körper ihm einen Streich gespielt hat, sag ich mal so indirekt. Und er die Venus eigentlich genauso groß gesehen hat. Und das ist, wie gesagt, ein Phänomen, das man heutzutage auch noch beobachten kann. Und ich glaube, dass es in dem Leben eines Christen auch so einen Punkt geben kann. Und ich bin überzeugt, dass ganz viele Menschen leider an diesem Punkt, gescheitert sind oder auch in diesem Zustand leben. Ich selbst auch mindestens einmal auch, das in meinem Leben erlebt habe und dankbar bin, dass es eine Person gab, die mich darauf aufmerksam gemacht hat. Und Tobias hat es heute angesprochen, David. Und mit diesem Beispiel möchte ich eigentlich den zweiten, also den unbewussten Betrug, ein bisschen aufzeigen. 2. Samuel, Kapitel 11. Ihr dürft es mit aufschlagen. Und ihr wisst, was wir da im Prinzip vorfinden. Ich fasse es kurz zusammen, was in Kapitel 11 ist. Also für alle, die vielleicht die Geschichte nur bedingt kennen. David schickt sein Heer aus in einen Feldzug, aber er geht nicht mit. Was eigentlich auch, jetzt sagen wir mal, eher die Aufgabe des Königs hätte sein sollen. Und David geht, während der Krieg, tobt, geht er auf das Dach seines Hauses und er sieht eine sehr schöne, nackte, badende Frau. Und er lässt diese Frau nach Hause bringen. Er schläft mit ihr, sie wird schwanger, er bekommt die Info darüber und dann hat er ein Problem. Er ist König und er hat hier, moralisch, war das schon damals auch schon sehr schwierig zu vertreten, aber vor Gott. Aber er hat nur den Faktor Mensch gesehen. Wie diese Tat vor Gottes Augen ist, hat er in diesem Moment komplett ausgeblendet. Es ging ihm nur darum, wie stehe ich vor den Menschen da? Er lässt Uria holen. Er versucht, eigentlich nur aus dem Grund, dass er nach Hause geht und dass er auch mit seiner Frau schläft und das Kind dann sozusagen das Kind von Uria wird. Aber Uria ist ein so unglaublich pflichtbewusster Mann. Er sagt, wie kann ich, während meine Männer kämpfen, nach Hause gehen, in meinem Bett mit meiner Frau schlafen, die Vorzüge des Hauses genießen, dass ich warmes Essen, ein Dach über dem Kopf habe. Er legt sich zu den Soldaten und schläft. David merkt, okay, der Plan ist schiefgelaufen. Er schickt Job die Nachricht, dass sie an einer Stelle angreifen sollen, wo der Kampf sehr heiß sein wird, sich zurückziehen sollen, dass Uria stirbt. Und dieser fiese und gemeine Plan, der geht in Erfüllung. Der gute Mann Uria stirbt. David, er nimmt Bathseba zur Frau. Und dann kommt der Abschnitt, den wir zusammen lesen wollen. 2. Samuel, Kapitel 12, und von Vers 1 bis 9. Jetzt habe ich deinen Namen vergessen. Philipp, möchtest du lesen, Vers 1 bis 9? Dankeschön.
Und der Herr sandte Nathan zu David. Als er zu ihm kam, sagte er zu ihm, es waren zwei Männer in einer Stadt, der eine reich, der andere arm. Der Reiche hatte sehr viele Schafe und Rinder, aber der Arme hatte nichts als ein einziges kleines Schäfchen, das er gekauft hatte. Er nährte es, dass es groß wurde bei ihm und bis seinen Kindern. Er nährte es, dass es groß wurde bei ihm und bei seinen Kindern zugleich. Es aß von seinem Bissen, trank aus seinem Becher und schlief in seinem Schoß und er hielt es wie eine Tochter. Als aber zu dem reichen Mann ein Gast kam, reute es ihn, von seinen Schafen und Rindern zu nehmen, um dem Gast etwas zuzurichten, der zu ihm gekommen war. Und er nahm das Schaf des armen Mannes und richtete es dem Mann zu, der zu ihm gekommen war. Da entbrannte der Zorn Davids sehr gegen den Mann, und er sagte zu Nathan, so wahr der Herr lebt, der Mann, der das getan hat, ist ein Kind des Todes. Dazu soll er das Schaf vierfach bezahlen, weil er das getan und kein Mitleid gehabt hat. Da sagte Nathan zu David: Du bist der Mann, so spricht der Herr, der Gott Israels. Ich habe dich zum König gesalbt über Israel und ich habe dich aus der Stadt Sauls errettet. Ich habe dir das Haus deines Herrn gegeben, dazu die Frauen deines Herrn in deinen Schoß. Und ich habe dir das Haus Israels und Juda gegeben. Und ist das zu wenig, will ich dir noch dies und das dazu tun. Warum hast du denn das Wort des Herrn verachtet, dass du ein solches Übel vor seinen Augen tatest? Uria, den Hethiter, hast du mit dem Schwert erschlagen und seine Frau hast du dir zur Frau genommen. Ihn aber hast du umgebracht durch das Schwert der Kinder Ammon.
Vielen Dank, Philipp. Ja, ich habe die Geschichte so oft gelesen. Ehrlich gesagt ist es für mich ein Stück weit immer noch ein Phänomen. Etwas, was mich beschäftigt. Für mich ist David eins der größten Glaubensvorbilder in der Bibel. Ein Mann, der ein ganz besonderes Prädikat bekommt in der Bibel. Ein Mann nach dem Herzen Gottes. Ich finde es so ein gewaltiges Zeugnis. Und dann habe ich mir die Frage gestellt, gar nicht mal über das, was er getan hat. Das haben wir gehört und gelesen. Ich glaube, das ist eine andere Aneinanderreihung von, sag ich mal, Entscheidungen, die sich einfach aufgebaut haben. Aber was ich mich gefragt habe, ist, wie er seinen eigenen Zustand nicht erkennen konnte. Der hat Ehebruch begangen und er hat einen Mann. Er hat ihn nicht, auch wenn Gott hier sagt, er hat ihn erschlagen. Er hat ihn nicht mit der eigenen Hand erschlagen, aber er hat ihn durch seine Befehle erschlagen lassen. Und damit ist er indirekt der Mörder von Uria. Und dann erzählt Nathan diese Geschichte und von diesem Mann, der so viel Schafe hat. Und dann kommt ein Gast und er möchte keins von seinen Schafen opfern und er nimmt es von dem Armen weg. Und David, ich kann es mir vorstellen, wie er da aufbrausend sein musste. Er war ein emotionaler Mann. Ich mag das, Emotionen sind gut, aber in diesem Fall hat er seine ganze Emotion auf sein eigenes Leben. Er hat sich selbst das Urteil gesprochen aus diesen Emotionen heraus. Er sagt, dieser Mann ist des Todes schuldig. Und wisst ihr, das Urteil Gottes war für David auch der Tod. Der Urteil war, Gott hatte dieses Ziel, David für diese Tat zu töten. Aber, und dann heißt es in Vers 13, da sagte David zu Nathan, ich habe gesündigt gegen den Herrn. Nathan sagte zu David, so hat auch der Herr deine Sünde weggenommen, du wirst nicht sterben. In diesem Bekennen seiner Sünde hat er diese Vergebung bekommen. Und wir haben das gestern auch gehört. Arnold hat es gesagt, was ist die Lösung für alle Probleme? Dass wir Buße tun, dass wir ehrlich sind mit uns selbst und es vor Gott bekennen. In allererster Linie vor Gott. Und wenn es vor Menschen war, dann auch vor Menschen. Aber dass wir diese Sündenbekenntnis dann ehrlich erleben. Und David, er hat das getan. Der hat da nicht irgendwie angefangen, Ausreden zu suchen und dann, aber Nathan, jetzt ganz ehrlich, was sollte ich machen? Ich meine, die Frau war echt schön. Oder, keine Ahnung, irgendwie ist es blöd gelaufen. Nein, es gibt vielleicht Situationen, die in eurem Leben blöd laufen und gewisse Komplikationen aufrufen. Aber ihr werdet niemals eure Fehltritte von euch wegweisen können auf irgendjemanden. Und das ist so genial, das hat David diese Ehrlichkeit gehabt, dass er gar nicht versucht hat, irgendetwas zu beschönigen. Das werden wir später noch lesen. Und wisst ihr, das möchte ich euch zu diesem Punkt geben. Sprüche 2, Vers 7, das ist einer meiner Lieblingsverse in der Bibel. Er lässt es den Aufrichtigen gelingen und beschirmt den Frommen. Aufrichtigkeit ist der absolute Schlüssel. Dass Gott in eurem Leben wirksam ist, wenn ihr nicht aufrichtig seid, Da fängt es genau an, dass euer Leben einfach nur ein Lügengebilde ist. Aber da, wo ihr aufrichtig seid, und wenn es auch manche Dinge nicht klappen, und Tobias hat es heute auch gesagt, wer ist, der nie irgendwie ein falsches Wort sagt und in keinem, sagen wir mal, fehlt, der ist vollkommen. Aber ich kenne wenig vollkommene Menschen, also passieren manche Dinge, die vielleicht nicht perfekt sind. Aber dann bring es zu Jesus und sei aufrichtig damit und versuch dir nicht selbst in die Tasche zu lügen. Und wie kann es dann, ja, sag ich mal, dazu kommen, sag ich mal, auch dass man sich selbst betrügt oder ein wechselhaftes Leben? Ihr werdet immer, ich habe mal ein Thema bei uns am Freitag gemacht, in der Jugendstunde cool sein. Als Christ ist man nicht unbedingt cool. Ihr werdet immer, und irgendwo will man aber auch als jüngerer Mensch, vielleicht auch als älterer Mensch, sag ich mal, irgendwo cool sein, so dass man umgangssprachlich Anerkennung. Es geht doch einfach nur darum, man möchte Anerkennung. Und wenn man weiß, ich werde dafür keine Anerkennung bekommen, dann ist es schwierig, das wirklich durchzuziehen. Wenn ich weiß, dass ich etwas sagen muss, was dem anderen nicht gefällt, dann ist es schwer, das anzusprechen. Es ist vielleicht deine Liebe zur Welt. Wir haben es schon gehört. Aber ihr habt doch gestern ein super Rezept bekommen, wie ihr verliebt sein könnt in Jesus. Ihr habt super praktische Tipps bekommen, wie ihr euren Alltag, sag ich mal, gestalten könnt, um Jesus Christus zentral in euer Leben, in euren Alltag einzubauen, euer Wochenende. Ich habe mir da sehr viele Dinge, sag ich mal, ja, sind mir persönlich einfach bewusst geworden, wo ich Sachen habe schleifen lassen, wo ich Zeit wenig sinnvoll genutzt habe, wo ich gedacht habe, da könnte ich einfach viel sinnvolleres machen, habe mir eine Sache bewusst vorgenommen, in der Mittagspause, da tue ich meistens Surfen, aber ich habe so wenig Zeit, ein Buch zu lesen. Ich habe eine halbe Stunde, bevor ich dann mich 15 Minuten in der Mittagspause hinlege. Warum lese ich nicht ein Buch, wo ich mir schon lang vorgenommen habe, nicht in meiner Mittagspause, und tue mich danach 15 Minuten hinlegen und esse nebenher? Das ist mein Problem, dass ich zu wenig Zeit zum Lesen habe. Warum nutze ich nicht diese Zeiten? Stattdessen surfe ich in der Mittagspause. Wisst ihr, ehrlich zuhören und sich das aufs eigene Leben runterzureflektieren. Ich habe noch ein paar andere Sachen, die ich für mich selbst vorgenommen habe. Weil dadurch, dass wir Nachwuchs bekommen haben, ist die Zeit noch ein bisschen knapper geworden. Also da muss man echt gut haushalten, gutes Zeitmanagement haben. Aber es gibt, ihr habt hier so viele praktische Tipps. Ihr habt so viel auch lernen dürfen, auch ich persönlich gestern. Was ist wirklich diese Liebe aufrechtzuerhalten? Vergesst doch die Liebe zur Welt, sie hat euch nichts zu bieten. Das Ansehen der Menschen, ein ganz großes Problem. Das war eigentlich bei beiden Geschichten, die wir gerade betrachtet haben, ein zentraler Punkt. Und Angst vor konsequenten Entscheidungen. Wisst ihr, ich würde euch gerne sagen, es geht auch ohne. Wobei, ehrlich gesagt, nee, das ist eigentlich auch Quatsch. Macht überhaupt keinen Sinn. Man hat vielleicht Angst vor konsequenten Entscheidungen, aber das ist genial. Habe ich auch leider erst viel zu spät gelernt. Seid einfach konsequent. Macht, wenn ihr unkonsequent seid, ach, einmal geht schon, dann habt ihr schon eigentlich verloren. Seid einfach immer konsequent. Und wenn ihr da auch einmal es verpasst habt, es ist nicht zu spät, sagt es dann einfach und bringt es wieder in Ordnung und nehmt es euch dann vor, konsequent zu sein. Und wenn sie dann sagen, ja, du hast das letzte Mal mitgemacht, dann bekennt es einfach offen und ehrlich, eigentlich wollte ich nicht, ich habe mich von euch überreden lassen, aber es war ein Fehler und jetzt will ich das einfach so durchziehen. Konsequente Entscheidungen zu treffen. Und ich möchte es einfach mitgeben, das wird mir heutzutage von viel zu vielen Menschen viel zu oft in den Vordergrund geschoben. Immer sind es die anderen. Vergesst euer Leben und das, was aus eurem Leben wird, wo ihr die Ewigkeit erleben werdet, dafür sind nicht die anderen zuständig, sondern das sind eure Entscheidungen. Und wenn ihr einmal nicht im Himmel seid, so Gott will und helfet, soll das nicht passieren. Aber dann braucht ihr niemandem die Schuld dafür geben. Dann braucht ihr nicht sagen, der Älteste hat irgendwie schlecht gepredigt. Warum hast du nicht zu Hause die Bibel ordentlich gelesen? Dann brauchst du nicht sagen, deine Eltern waren nicht konsequent. Warum warst du nicht konsequent? Wir können auch aus Fehlern lernen. Dann brauchst du nicht sagen, meine Freunde waren schlecht. Warum hast du nicht, wenn du das der Tatsache dir bewusst warst, einfach den Kontakt, sag ich mal, zurückgefahren. Auf das beschränkt, sag ich mal, was notwendig war. Oder ganz eingestellt, wenn es wirklich nur negative, sag ich mal, Freundschaften sind. Oder zu sagen, ja, die Gemeinde, das höre ich auch so oft, vergiss es. Mein Schwager, der sagt immer, ich werde schon mit Gott klar, sozusagen indirekt. Oh nein, 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 dass, wenn wir mal vor Gott stehen, ich sage das gerne und gerne immer wieder, die ganz coolen Sprüche, die sich alle hier einfallen lassen, oh oh, die werden da nicht mehr auf den Lippen sein. Das kann ich euch garantieren. Wenn wir vor Gott stehen, dann gibt es, das Wort sagt, es wird nur eins geben. Alle, egal ob gläubig oder ungläubig, wir werden auf die Knie fallen vor ihm. Und das, davon bin ich überzeugt. Aber ich werde vor ihm die Knie fallen, weil ich ihn anbeten werde. Weil ich ihn als meinen persönlichen Herrn und Heiland und Erlöser anbeten werde. Aber es wird Menschen geben, das sagt das Wort, sie werden auch auf die Knie fallen, aber vor Furcht und vor Zittern. Und deswegen, hör auf die anderen zu schauen. Auch wenn es manchmal schwierig ist, alleine zu kämpfen. Wir haben es gehört, ermutigt euch, seid darauf bedacht, euch gegenseitig zu ermutigen. Such Menschen, die dir helfen. Es können auch Ältere sein, wenn in deiner Generation niemand so richtig zu dir steht. Ist egal. Es lohnt sich, diese Entscheidung mit Konsequenz durchzuziehen. Alles Dinge, die ich viel zu lange habe schleifen lassen. Ich sage das euch nur aus meiner persönlichen Erfahrung, wo ich selbst eigentlich, es klingt vielleicht so, als ob ich das perfekt ausgelebt habe, im Gegenteil. Und auch genauso auch das auf andere zu schauen, immer das Negative, da lässt man sich so schnell reinziehen, mach das nicht. Ich versuche mittlerweile, wenn ich das Negative von anderen höre, zu sagen, du, ich will das gar nicht hören. Lass es. Es tut mir leid, dass die Menschen so leben. Aber es bringt nichts, auf sie zu schauen. Sondern mach es selbst besser. Und mach nicht andere Menschen, andere Dinge dafür verantwortlich, wenn es Missstände in deinem Leben gibt, sondern bekenne es vor Gott und mach es besser. Und der letzte Punkt, den ich ansprechen möchte, ja, das konstante Leben, das beständige Leben. Arnold hat auch das aufgegriffen. Es hieß gestern, sie blieben beständig im Brotbrechen der Gemeinschaft, in der Apostellehre. Wisst ihr, das ist etwas, was ich so vermisse. In meinem eigenen Leben manchmal, aber auch in dem Leben, sage ich mal, von uns allen. Ich möchte an dieser Stelle vielleicht, bevor ich das erkläre, warum ich diese Folie habe, möchte ich euch noch eine Begebenheit erzählen aus meinem Leben. Es ist auch schon ein paar Jahre her. Es gab früher in einer Gemeinde öfters einen Jugendgottesdienst, der war Sonntagnachmittags. Und ja, ich war wahrscheinlich so um die 20, keine Ahnung, plus minus ein, zwei Jahre. Hatte auf jeden Fall schon mal einen Führerschein, also es muss mehr älter als 18 sein. Und dann gab es eine Situation, wo ich etwas getan habe, das ist mir damals überhaupt nicht bewusst gewesen, so wie bei David. Und mich hat ein Freund Jahre später angerufen. Und dann sagt er mir, hey Eugen, ich habe gerade den ersten Johannesbrief gelesen. Und ich habe festgestellt, dass ich diese Bruderliebe nicht habe, weil ich gegen dich etwas habe. Ich so, okay, ja, schieß los. Hat er gesagt, weißt du, du warst mir in diesem Zeitraum, warst du mir kein Vorbild. Du hast etwas getan, woran ich Anstoß genommen habe, was ich jahrelang, negativ gefunden habe. Aber ich möchte es dir jetzt sagen, weil ich es ausräumen möchte. Boah, wisst ihr, wie dankbar ich war? Er war ein bisschen unsicher am Telefon, wie ich es auffassen würde. Boah, ey, mir ging es wie David. Ich habe das gar nicht gesehen. Was habe ich gemacht? Es waren ein paar Freunde bei uns in Kirchberg zu Besuch und wir waren schon das ganze Wochenende zusammen. Und ich habe dann gesagt, boah, ich habe überhaupt keinen Bock auf den Gottesdienst, also jetzt irgendwie da jetzt auch hinzufahren und so. Und ja. Wir sind trotzdem hingefahren. Und dann stehe ich auf, gehe nach vorne und gebe ein Zeugnis. Ich weiß auch gar nicht, was ich gesagt habe. Auf jeden Fall war das einfach nur, ich weiß nicht, ob ich es bewusst getan habe. Vielleicht fand ich es dann wirklich den Gottesdienst so gesegnet oder habe ich dann vielleicht irgendwie vielleicht eine Show draus gemacht. Ich weiß es nicht. Fakt ist, dass es einfach, der ganze Tag war nicht authentisch. Hat nicht zusammengepasst. Das Puzzle, das lässt sich nicht zusammensetzen, weil mein Verhalten einfach nicht authentisch war. Das war nicht so, dass ich gesagt, hätte ich gesagt, ich freue mich so auf den Gottesdienst. Und ich wäre nach vorne gegangen, hätte ein Zeugnis abgegeben, wie Gott mein Leben segnet und wie schön es ist, hier zu sein. Das ist authentisch. Aber zu sagen, boah, ich habe keinen Bock und ich bin so dankbar für diese Ehrlichkeit dieses Freundes. Ich denke so oft daran. Das ist so was Wertvolles, ehrlich miteinander umzugehen. Und dass ich ihn um Vergebung bitten konnte, dass ich dann sagen konnte, boah, das tut mir wirklich ehrlich leid. Das ist eine Lektion fürs Leben, dass ich das einfach mir vornehmen konnte, so ein doppelzüngiges, so ein halbherziges, so einen Schrott will ich gar nicht mehr machen. Es kann vielleicht passieren, dass es wieder vorkommt, aber dann will ich es wieder bekennen und ich will dafür Buße tun und hoffe, dass es Menschen gibt, die mir das offen sagen. Aber ich möchte es nicht mehr tun und ich will, dass Gott mich davor beschützt und bewahrt. Und ich wünsche mir für euer Leben, dass ihr nicht so seid. Ich sage das heute nicht, ja, aus was weiß ich welchen Gründen, sondern ich wünsche mir, dass ihr wahre Christen seid, zu 100%, 100% Christ, jeden Tag. Und die Konstanz, ich habe erstmal nach Konstanz geschaut, dann könnt ihr euch denken, da sind erstmal überwiegend Bilder von Konstanz gekommen. Die waren jetzt nicht so hilfreich, um es jetzt hier als Veranschaulichung zu nutzen. Aber dann habe ich nicht nach Konstanz gesucht, sondern nach Konstant. Und dann kam die Zahl, die ihr alle sehr gut kennt, Pi. Und ich dachte, was hat denn das mit Konstant zu tun? Und dann habe ich nachgelesen bei Wikipedia, da heißt es, die Kreiszahl Pi, auch Ludolfsche Zahl oder Archimedes Konstante, ist eine mathematische Konstante. Okay, interessant, lese ich weiter. Es kommt sogar schon im Buch der Könige vor, indirekt die Formel von Pi. Wow, okay, das ist eine Zahl. Ich kann nicht hergehen und sagen, Pi ist ab sofort 3,45. Das funktioniert nicht. Diese Zahl leitet sich geometrisch ab. Das ist, man kann vielleicht nochmal ein paar Nachkommastellen dazu ermitteln, aber ansonsten braucht ihr nicht hergehen und sagen, okay, die sechste Zahl ändern wir jetzt ab. Das ist jetzt 9 oder, keine Ahnung, 2. Hoffentlich ist die sechste Zahl nicht 2. Sondern das ist eine Zahl, die ist konstant. Und ich habe dann das so klasse gefunden. Das ist etwas, was beständig ist, über Jahrhunderte mittlerweile. Es wurde vielleicht ein bisschen verfeinert, es wurde genauer ermittelt, aber letztendlich ist es so, dass wir über den Kreisumfang die Zahl herausbekommen. Und wisst ihr, nehmt diese Zahl mit. Nicht, weil ich Mathe-Liebhaber bin, sondern einfach, weil sie euch an das erinnern soll, wofür sie auch steht, für Konstanz. Für das konstante Leben und für ein beständiges Leben. Wisst ihr, genau das wünsche ich mir. Konstant und beständig zu leben bedeutet nicht, dass man keine Fehler macht. Konstant und beständig zu leben bedeutet nicht, dass man auch manchmal falsche Entscheidungen trifft. Sondern es bedeutet, beständig an Gott festzuhalten, sich durch das Wort Gottes prüfen zu lassen, sich unter das Wort Gottes zu stellen und ehrlich und aufrichtig mit Gott zu leben. Das wünsche ich einfach für euch, für euer Leben, dass ihr das mitnehmt. Und ich möchte euch noch die Bibelstelle mitgeben. 1. Petrus, Kapitel 3, von 15 bis 16, das lese ich selber. Heiligt aber Gott den Herrn in euren Herzen. Seid jederzeit bereit zur Verantwortung jedem gegenüber, der von euch Rechenschaft über die Hoffnung fordert, die in euch ist. Dass ihr bereit seid, jedem Menschen Rechenschaft zu geben durch euer Leben, dass es nicht irgendwie ein zweigeteiltes Ding ist, sondern dass es wirklich eine ganze Sache ist. Und Psalm 51, ich habe es euch versprochen, das möchte ich nicht auslassen. Was hat David getan, als er diese Nachricht von Nathan bekommt? Das ist mein persönlicher zweitliebster Psalm. Psalm 51, da heißt es, ein Psalm Davids vorzusingen, als der Prophet Nathan zu ihm kam, nachdem er zu Bathsheba eingegangen war. Gott sei mir gnädig nach deiner Güte und tilge meine Sünde nach deiner großen Barmherzigkeit. Wasche mich rein von meiner Schuld und reinige mich von meinen Sünden, denn ich erkenne meine Schuld und meine Sünde ist mir immer bewusst. An dir allein habe ich gesündigt und Böses vor dir getan, damit du Recht behältst in deinen Worten und du rein bleibst, wenn du richtest. Ja, dass ihr wirklich auch diese ehrliche Buße habt und auch diese Bereitschaft zu bekennen und vor Gott ja, das ins Reine zu bringen. Und da möchte ich euch Galater mitgeben. Sorry, dass es zum Abschluss dann jetzt plötzlich dann die vielen Bibelstellen sind. Galater Kapitel 6, Vers 3. Ich warte, bis es aufschlagt. Galater Kapitel 6, Vers 3. Wenn jemand meint, er sei etwas, obwohl er doch nichts ist, der betrügt sich selbst. Jeder aber prüfe sein eigenes Werk und dann wird er allein an sich selbst den Ruhm haben und nicht an einem anderen. Ja, die Bibel fordert uns, ich habe da noch mehr Bibelstellen dazu gehabt, sich selbst einfach unter das Wort Gottes zu stellen, unter die Augen Gottes, bewusst zu sagen, Gott, prüfe mein Werk. Schau einfach an, ob das ehrlich ist oder nicht und sei ehrlich mit mir und sag es mir. Das wird Gott tun. Das wird Gott tun. Warum? Weil er es dem Aufrichtigen gelingen lässt. Und ich möchte abschließen mit Psalm 73, mein persönlicher Lieblingspsalm. Den haben wir auch gehört. Alexander hat Vers 25 vorgelesen. Ich möchte ein paar Verse vorher einlesen, aber ich möchte euch eine Sache aufzeigen. Da ist genau das aufgezeigt in diesem Psalm, das Smartphone und das Nokia. Asaf, der hat dann auf dieses Leben geschaut und er hat gedacht, wie unfair, ey, die Menschen haben es so gut. Ihr kennt den Psalm, denke ich, die meisten. Und wie gut haben es die gottlosen Menschen. Aber es gibt einen Wendepunkt in diesem Psalm. Und zwar, als Asaf erkannt hat, was das Kleingedruckte und unter dem Vertrag ist, wenn man mit dem Teufel lebt, wenn man dieses gottlose Leben lebt. Und dann sagt er, und ich sah ihr Ende an. Und dann hat er gesagt, dann wollte er nichts mehr damit zu tun haben. Dann war es ihm klar, dieses Leben möchte er nicht. Und dann kommen diese genialen Verse, Vers 23, mein persönlicher Lieblingsvers in diesem Psalm. Dennoch bleibe ich stets an dir, denn du hältst mich mit bei meiner rechten Hand. Das ist ein beständiges und ein konstantes Leben. Dennoch bleibe ich stets, nicht ab und zu, nicht gelegentlich, sondern immer. Ich will nur mit dir leben, Jesus Christus. Du leitest mich nach deinem Rat und nimmst mich am Ende mit Ehren an. Wenn ich nur dich habe, so frage ich nichts nach Himmel und Erde. Wenn mir auch Leib und Seele verschmachten, so bist du doch Gott zu jeder Zeit meines Herzens Trost und mein Teil. Wisst ihr was? Asaf ist an dieser Stelle verliebt in seinen Gott. Trotz allem, es gab die Schwierigkeit, wo er ins Schlingern gekommen ist, wo er angefangen hat, sein Glaubensleben auf den Prüfstand zu stellen, wo er Gefahr lief, sage ich mal, alles über den Haufen zu werfen. Aber er ist zu dieser Erkenntnis gekommen, dass er gesagt hat, nein, das lohnt sich nicht. Dass er gesagt hat, ich bleibe da. Und dann kommen diese gewaltigen Worte, wenn mir auch Leib und Seele verschmachten, so bist du doch Gott, zu jeder Zeit meines Herzens Trost und mein Teil. Das ist eine Entscheidung, die Ewigkeitswert hat. Wir sind am Ende angekommen. Und ich möchte nochmal dir einfach diesen ganz großen Wunsch mitgeben. Ein Leben mit Gott, es gibt keine Alternative dazu, egal wie. Weder das halbherzige Leben mit Gott, noch, sage ich mal, die Heuchelei oder sonst noch was. Und erst recht nicht das Leben in der Welt. Das ist eine riesen Mogelpackung, die der Teufel den Menschen viel besser verkauft, als sie eigentlich ist. Jesus Christus, er ist ehrlich mit uns. Er sagt uns offen und ehrlich, dass dieses Leben Schwierigkeiten beinhaltet, aber er verspricht uns die ewige Herrlichkeit. Dafür will ich leben. Willst du das auch? Ich wünsche mir das. Ich habe wirklich den großen Wunsch, das sage ich so oft auch bei uns in der Jugend, dass keiner, wenn der letzte Tag dieser Erde sein wird und wir in die Ewigkeit übertreten, dass keiner einmal in der Ewigkeit dort fehlen möchte. Das wünsche ich mir unglaublich stark für jeden Einzelnen, der hinter der Reihe sitzt. Und wir wollen jetzt zusammen uns erheben und dafür beten, gezielt dafür beten, dass wir gemeinsam dieses Ziel erreichen möchten. Lasst uns beten.